Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast im der Augsburger Allgemeinen. Und was soll man sagen? Es war wieder Friday, es war wieder ein Sieg, es war ein 2:0 gegen Union Berlin, das ein bisschen glamouröser ausschaut, als es tatsächlich war. Das ist uns aber auch mal wurscht. Und im Zuge dessen möchte ich gleich mal meine Mitsprecher heute begrüßen. Die da lauten Johannes Graf.
Servus.
Und Robert Götz.
Hallo, servus.
Und mein Name ist Florian Eiserle. Und ich möchte gleich mal die Frage stellen: Wenn es läuft, dann läuft's. Und war dieses Spiel der Beweis dafür?
Also ich denke ja, es war der Beweis dafür, weil irgendwie so richtig angedeutet hat sich das nicht nach dieser ersten Spielhälfte, in der sich beide Mannschaften ziemlich neutralisiert haben, wo ich sogar sage, dass Union Berlin einfach mehr vom Spiel hatte. Der FCA hat irgendwie gar nicht so richtig reingefunden und hatte dann auch Union die größte Chance durch Kral. Und irgendwie, es war so eine ganz komische Stimmung, finde ich irgendwie. So habe ich es wahrgenommen, so in der ersten Hälfte. Das war jetzt irgendwie... Ja, Freitagabend im Stadion, aber jetzt auch nichts Berauschendes. Und dann plötzlich durch dieses Tor, das man geschenkt bekommen hat nach der Pause, hat das irgendwie was ausgelöst. Da wurde es dann richtig laut im Stadion. Es war irgendwie plötzlich eine gute Stimmung. Der FCA ist auch ganz anders aufgetreten nach diesem Tor. War auch wesentlich druckvoller, hat die Unioner in ihre Hälfte gepresst. Und entsprechend, ja, wenn es läuft, dann läuft's.
Ja, und vor allem, dann spielt ja Diogo Leite auch mal den Ball so zu, wie er das da getan hat. Also mit Philipp Tietz. Das kann man wieder sagen, da muss ein Stürmer auch stehen. Aber es war natürlich schon ein richtig dicker Bock. Und eigentlich wäre das so ein bisschen klassisches 0-0-Spiel gewesen. In Zeiten, in denen es beim FC Augsburg noch nicht so läuft. Aber ist das halt so. Hast du Scheiße am Fuß, das gilt für Union, hast du Scheiße am Fuß. Und wenn es läuft, dann richtig. Und es ist dann die gute Bilanz fortgeführt worden. 5-4-1, das ist keine Mannschaftsausstellung, sondern das ist die Bilanz des FC Augsburg gegen Union Berlin. 5 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlage. Bei der einzigen Niederlage war ich im Stadion, jawohl. Das war in Berlin am 25. Januar 2020, kurz vor Corona. Die größte Erkenntnis war damals für meine Mitreisenden, dass es bei Union Berlin Bier aus Mosskrügen gibt, also aus Plastik-Mosskrügen. Das war positiv, ansonsten war das die einzige Niederlage. Aber jetzt ebnet sich mit diesem Spiel, über das wir relativ schnell dann weitergehen werden, eigentlich eine neue Perspektive. Ja? Also man hat jetzt den Klassenerhalt beinahe perfekt gemacht. Wenn Mainz nicht gewonnen hätte, dann wäre da sogar rechnerisch drin gewesen, aber Robby, ich glaube, das Ding ist durch mit Klassenerhalt, oder?
Ja, also das ist durch. Aber ich muss auch sagen, am Freitagabend, ich finde, das war eine erwachsene Leistung vom FCA. Ja. Sie waren geduldig. Sie haben sich auch in der ersten Halbzeit nicht aus der Defensive locken lassen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann wirklich mal auch spielerisch wieder was zu sehen. Und ich finde, das war ein sehr erwachsenes Spiel. Und das finde ich auch, das ist eine Entwicklung auch beim FCA. Und ansonsten sind es nur 5 Spiele. Ich denke, das wirklich Wichtigste, das ist jetzt am Freitag. Und da wird man dann sehen, wirklich, wohin die Reise geht. In Frankfurt gegen den unmittelbaren Konkurrenten um den ominösen Europa League Platz 6, der, glaube ich, sicher wäre, oder?
Wenn man davon ausgeht, dass Leverkusen das Pokalfinale gewinnt.
Ja. Also ich tue mir das nicht an, das auszurechnen oder was da möglich wäre. Ich warte einfach, bis es fix ist.
Da ist nachher noch ein Pro-Seminar-Teil in diesem Podcast angeschlossen dazu. Also da reden wir nachher noch über die Eventualitäten. Aber genau, also Platz 6 ist definitiv schon per Definition Conference League Quali-Platz.
Ich glaube, das ist das Ziel. Und da können sie sich winden und drehen, die FCA-Verantwortlichen und die Spieler. Und ich glaube, das ist auch intern ausgegeben, dass man da hin will. Ja, ob man das dann schafft oder nicht, das steht wieder auf einem ganz anderen Zettel.
Mhm. Ja, und man muss ja wirklich sagen, was wir jetzt, wenn du gesagt hast, das Spiel wollen wir relativ schnell abhandeln. Also eins darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen, der FCA, der hat wirklich viele Ausfälle gerade momentan personell, und dafür muss man schon sagen, hat er das wirklich ordentlich gemacht am Freitagabend. Zum Glück, würde ich sagen, hat Jes Torup dann auch erkannt mit der Viererkette und mit dem System, dass man da wesentlich besser zurechtkommt. Und deswegen, wenn es läuft, dann läuft, wie du gesagt hast. Und es ist momentan jetzt einfach, ja, das ist eine Phase, in der kannst du verdammt viel gewinnen, du kannst eigentlich nichts mehr verlieren. Und ich glaube, so werden die jetzt auch die nächsten Spiele angehen, die letzten Spiele. Auch wie der Robby schon gesagt hat, Interessant, bei jeder Frage nach Europa will keiner irgendwie was dazu sagen. Da hält man sich immer noch sehr bedeckt, mal von Spiel zu Spiel schauen, so viele Punkte wie möglich, am Ende schauen, was rauskommt. Klar, kann man so machen, ist auch okay. Ich würde mir da ein bisschen mehr Mut wünschen und sagen, ja, jetzt haben wir das erreicht, jetzt können wir schauen, jetzt wollen wir natürlich auch diesen Platz verteidigen. So hat es ja auch mal Rinko Jerenis, der Sportdirektor, ausgedrückt. Aber ich würde mir jetzt schon ein bisschen mehr Angriff wünschen.
Also ich glaube, ein Aspekt, der ganz wichtig ist, je besser die in der Bundesliga-Abschlusstabelle stehen, desto mehr Fernsehgeld kann das für den FCA auch bedeuten. Jetzt nicht direkt durch den Tabellenplatz, aber wenn man die Fernsehgeld-Tabelle dann umrechnet, dann kann jeder Platz, kann da 1 Million oder was bedeuten. Und ich glaube, das ist vom Finanziellen und vom Wirtschaftlichen her, ist das viel interessanter als eine Teilnahme an der Conference League. Nichts gegen Conference League, aber ich glaube, da bleibt nicht so viel hängen, wie wenn sie jetzt endlich mal wirklich einen guten Tabellenplatz sich sichern würden, was sie in den letzten Jahren oft gerade auf der Zielgeraden verspielt haben. Wobei, wenn man da auch beim FCA mal schaut, was da die letzten 3 Spiele wartet, ist auch nicht von schlechten Eltern.
Aber wenn du das ansprichst, auch vom Restprogramm her, Frankfurt hat ein mindestens genauso schweres Restprogramm. Also wenn man das jetzt mal aufdröselt, Frankfurt hat jetzt noch Augsburg natürlich zu Hause, dann beim FC Bayern zu Hause gegen Leverkusen, dann kommt der einzige machbare Gegner, nenne ich es mal, Gladbach, und dann geht es zu Hause gegen Leipzig. Also das ist nicht von Pappe, der FCA hat natürlich auch jetzt keine Schießbudentruppen. Frankfurt, Bremen zu Hause. Dann Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Wissen wir alle, das ist auch nicht ganz easy. Aber es war ja oft so, dass beim FCA gegen größere Gegner es ein bisschen besser geflutscht ist. Ja,
ja, und man darf auch eins, finde ich jetzt auch nicht vergessen, das ist ja immer, wir sind jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, würde ich sagen, wir alle zusammen. Und gerade so in der Bundesliga, in der Schlussphase, da passieren ja teilweise wirklich dann verrückte Sachen. Also da gibt es dann Ergebnisse, mit denen keiner rechnet. Und ich glaube, das ist auch das Spannende jetzt gerade so in dieser Phase. Also der Abstiegskampf ist ja jetzt auch wieder extrem spannend geworden. Also da müssen die ja auch Mannschaften einfach punkten und die werden da alles dafür tun. Also deswegen kann man auch nicht sagen, man spielt jetzt irgendwie gegen schwächere Gegner. Also bei denen geht es auch um alles. Und oben geht es auch irgendwie noch um ganz viel, wenn so die Champions League, so mit Dortmund, Leipzig und so. Also ich glaube, das wird jetzt einfach eine verdammt spannende Schlussphase nochmal, abgesehen von der Meisterschaft, die entschieden ist. Aber ansonsten, glaube ich, ist da echt noch relativ viel drin. Und auch für den FCA ist da wirklich in dieser Saison noch relativ viel drin. Also es ist ja auch alles möglich, irgendwie von Platz 6 bis Platz 9. Und wir werden ja eh erst dann nach der Saison, wenn die Europapokal abgeschlossen ist, wenn der DFB-Pokal abgeschlossen ist, wirklich so richtig wissen, wo man dann eigentlich steht und ob man jetzt international spielt oder nicht. Aber das weißt du natürlich viel besser, Flo.
Ja, das ist richtig. Wobei ich weiß es auch, glaube ich, fast genauso gut wie ihr. Aber es stimmt schon, es wird relativ sicher am Ende der Saison wobei eigentlich ist das ja gut, wenn es so ist, dass du am Schluss auf einer Position bist, die das berechtigt, ja, also dass du vielleicht nicht weißt, was dieser Platz am Ende dann wert ist. Denn also Platz 6, ja, ab da geht's los sozusagen. Da wird man ganz sicher irgendwo in die internationalen Fleischtöpfe kommen. Aber dann Platz 7 oder sogar Platz 8, bis Platz 8 ist es tatsächlich nicht unrealistisch, geht's runter, dass man international dabei sein könnte. Bevor wir dieses Pro-Seminar starten, möchte ich noch kurz eine Regularie abhandeln, indem ich vorschnell gesagt habe, wir handeln dieses Spiel schnell ab, war ich natürlich falsch, denn was wir noch besprechen müssen ist, wer ist der Mann des Spiels? Und da möchte ich mal ganz kurz noch darauf hinweisen, auf dem WhatsApp-Kanal, an dem wir immer regelmäßige Teilnahmen haben. Das freut uns sehr, dass ihr da so meinungsstark seid und auch so viel antwortet. Wir haben da wieder gefragt, wer ist euer Mann des Spiels? Und da haben wir ein sehr eindeutiges Votum bekommen, nämlich das Finn Dahmen. Der Mann des Spiels ist gegen Union Berlin. Ihr seht es, glaube ich, anders, ihr beiden, oder?
Ja, sehe ich ein bisschen anders. In dem Fall, klar, er hat zu Null gespielt, spricht natürlich für ihn, hat er jetzt in der Saison auch noch nicht so oft. Haben wir ja oft hier mal thematisiert, dass er wirklich nicht immer ja ohne Gegentor geblieben ist. Und das hilft natürlich.
Das war das Dritte, oder?
Das hilft natürlich, ja, ich glaube schon, ja. Das hilft natürlich in so einem Spiel, ganz klar. In so einem Spiel, wo es um Kleinigkeiten geht, wo dann einen, zwei Fehler entscheiden, hilft es ungemein. Also deswegen kann ich da unsere WhatsApp-User da schon verstehen, dass sie für Finn Dahmen stimmen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde Tim Breithaupt, der lange nicht gespielt hat, Der hat seine Sache jetzt wirklich gut gemacht. Auch in Hoffenheim hatte das schon angedeutet und der hat das gegen Union Berlin jetzt fortgesetzt. Hat keine leichte Zeit gehabt, hat lange auf seinen Einsatz warten müssen, waren immer andere Spieler vor ihm und steht jetzt auch irgendwie so sinnbildlich für die Spieler, die warten mussten, aber jetzt aufgrund der Verletzungen der anderen Spieler in die Bresche springen, hätte Dirk Schuster gesagt, das war immer sein Lieblingssatz, sind die gesprungen.
Das und nach vorne spielen, man will die Sau, glaube ich.
Genau, das war
das,
genau.
Für das Offensiv-Konzept.
Er hat ganz oft immer von der Bresche gesprochen, in die man springen muss. Und ich glaube, Tim Breithaupt, der macht das wirklich momentan sehr, sehr ordentlich. Wobei natürlich jetzt auch im Spiel gegen Frankfurt, schätze ich mal, Jakic alles dafür tun wird, dass er gegen seinen Ex-Verein irgendwie auflaufen kann.
Das kann man sich vorstellen. Ähnlich, ja. Finn Dahmen hat alles gehalten, aber alles gehalten, was er eigentlich halten musste. Und ich glaube, der Schlüssel zum Sieg, der lag vor Finn Dahmen in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld. Felix Udokai war der König der Lüfte am Freitagabend. Jeffrey Hoveleo spielt für mich eine sehr, sehr gute Rückrunde. Nicht nur in der Defensive, sondern mit seinen diagonalen, weiten Pässen sorgt er immer wieder für Aufregung, wenn es mal mit dem spielerischen Netz so klappt. Und Tim Breithaupt, muss ich sagen, ich glaube, er hat mit die verantwortungsvollste Position da im Mittelfeld. Und wie er das löst, also Hut ab. Ja, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich war ja in Hoffenheim und dann nach den ersten 5 Minuten, wo er da reinkommen ist, habe ich gedacht, oh Gott. Aber er hat sich da wirklich gesteigert. Und wie der Johannes gesagt hat, ich glaube, mit der Viererkette, das liegt einfach am FCA.
Das ist ohnehin eigentlich das größte Versäumnis, das wir uns vorwerfen können, dass wir in der vergangenen Woche diesen Elfmeter ohne Torwart nicht verwandelt haben. Dass es ein Riesenfehler ist, nicht Dreier, sondern eben Viererkette zu spielen. Aber das hat auch jetzt Toro bekannt, dass Viererkette gut ist. Nicht nur wegen dieses Podcasts und dessen Namen. Ja, also dann Tim Breithaupt. Auch interessant deswegen, weil das ja auch eine der vielen Aktien ist, die beim FC Augsburg da sind. Also es ist ein U21-Nationalspieler ehemals, der schon für relativ viel Geld aus der zweiten Liga geholt worden ist.
Im KSC,
genau. An dem viele dran waren und der tatsächlich schon ein bisschen Anlaufproblematiken hatte und auch relativ viel Konkurrenz beim FC Augsburg hat. Weil eins muss man auch sagen, wenn Jakic fit ist, dann gibt es für Breithaupt zumindest auf dieser Position eigentlich kein Vorbeikommen.
Und ja, es da gibt ist da nur so, Niklas Dorsch. Aber der war schon länger aus und ja, es zeigt, dass die hinten dran stehen, wirklich auch bereit sind, da, wie hast gesagt, in die Bresche zu springen. Ja. Aber das spricht auch für die Spieler, ja. Es spricht aber auch für den Trainer, dass er auch die Spieler da nicht vergisst und mitnimmt auf dem Weg, den er sich vorstellt.
Weil er natürlich momentan nicht viele Alternativen hat auf der Position, muss man auch sagen. Stimmt. Also da ist wirklich, dadurch, dass Fettspinscheid nicht mehr da ist, Dorsch ist nicht mehr da, jetzt ist auch noch Jakic ausgefallen, also in diesem System mit einem Sechser, da gibt es keinen mehr außer Breiter. Jeffrey Chevalier könnte das vielleicht noch spielen, aber dann müssen wir den hinten rausziehen. Also ich finde, er macht es gut, der Torwart nimmt wirklich die Spieler mit, aber momentan hat er auch echt ganz, ganz wenig Alternativen. Also echt schwierig. Man sieht es ja auch auf der Rechtsverteidigerposition, wo Maximilian Bauer am Freitag schon ein bisschen gefremdelt hat mit dieser Position, muss man auch sagen. Also gerade so im eigenen Ballbesitz hat er sich nicht wirklich getraut, mal hochzustehen, sich hoch anzubieten, sondern hat schon eher immer diese Sicherheitsvariante gewählt, eher immer tief gekommen, hat sich da angeboten. Also dafür umso mehr, muss man sagen, momentan, die machen das echt gut für diese personellen Engpass, den sie haben. Und entsprechend, ja, Torup ist ja auch auf die Spieler angewiesen, die jetzt spielen, ganz einfach.
Nein, aber sagen wir ja, er bringt es ja im täglichen Training so weit, dass sie das auch ausfüllen können, ja. Das passt gerade alles, ja.
Ja, vor allem, wenn man auf die Bank guckt, ne, du hast es angesprochen, so viele Alternativen gibt's gar nicht. Also am Freitag waren Daniel Hausmann und David Geger vom FCA 2 im Kader. Mhm. Das sind Spieler, die normalerweise da bei allem Respekt wahrscheinlich eher nicht reingerutscht wären. David Geger, 24 Mittelfeldspieler und Daniel Hausmann, 21 Jahre, auch Mittelfeldspieler. Die sahen jetzt erstmal den Bundesligaspiel auf der Bank und ist auch, glaube ich, wichtig für deren Entwicklung. Aber das zeigt, wie, ja, wie dünn dieser Kader mittlerweile ist. Lange Zeit war das ja die Stärke des FC Augsburg, dass du sehr wenig Verletzte gerade mit dem Amtsantritt von Jes Torup hattest. Und mittlerweile kommt das schon sehr zum Tragen. Ja, aber umso bemerkenswerter natürlich, dass dann auch diejenigen, die reingehen und in die, ja, ich möchte jetzt nicht nochmal Bresche sagen, aber die dann in die erste Elf rutschen, dass die das auch gut machen. Aber natürlich, Breithaupt ist für ihn jetzt natürlich auch ein Lerneffekt. Also sagt, das erste Jahr Bundesliga, da kann man an so einem Spiel auch mal wachsen, gerade wenn du in so einer zentralen Position bist. Aber jetzt wollen wir tatsächlich mal auf die etwas komplizierte Handlingsweise zur Europa League und dergleichen kommen. Also, es ist ja Punkt 1, es ist der leichte Teil bekannt, dass, wenn Leverkusen gegen Kaiserslautern gewinnt im Pokalfinale, was nach dem Bundesliga-Finale stattfindet, dass der Platz 7 international relevant wird, weil Leverkusen ja sowieso Champions League spielt und deswegen nicht auf den Europa-League-Platz angewiesen ist, den man im Falle eines DFB-Pokals bekäme.
So, Was früher, muss man auch dazu sagen, hat der Finalist noch diesen Platz bekommen, aber ist ja inzwischen, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren das abgeschafft ist, also entsprechend tatsächlich ein zusätzlicher Europa-League-Platz.
Genau, das hat dazu geführt, dass, ich weiß gar nicht, wer alles teilweise Europacup gespielt hat, aber dass da echt wilde Konstellationen dabei waren. In dem Fall würde es bedeuten, dass da hätte bei der damals alten Regelung Kaiserslautern safe Europapokal gespielt, was auch irre ist und was wir natürlich ablehnen aus Augsburger Sicht. So, Punkt 2. Das ist jetzt kompliziert. Das Rennen um einen weiteren Platz in der Champions League. Also, man braucht 4 Mannschaften mehr für die Reform der Champions League, weil es 36 statt 32 Mannschaften gibt nächstes Jahr, weil es ja keine Gruppenphase in dem Sinn mehr gibt, sondern jeder gegen jeden spielt irgendwie. So, und 2 dieser Starterplätze werden vergeben über die UEFA-Einjahreswertung, die, also ganz ehrlich, also das ist so kompliziert, wirklich. Und es gibt auch nirgendwo so richtig eine Tabelle, die das Ganze transparent durchschaut. Das Beste, was ich dazu gefunden habe, ist der Kollege von der Sportschau, Charlotte Naha, sehr ohnehin, falls ihr auf Twitter seid, sehr, sehr empfehlenswerter Account, Charlotte Naha abonnieren. Und der ist, finde ich, derjenige, der es am besten macht, weil der das regelmäßig aktualisiert, die Saisonrangliste der Länder über die Sportschau. Und aktuell ist es da so, dass Italien eigentlich safe auf 1 ist. Die werden nicht mehr zu verdrängen sein. 18,428 Punkte. Und auf Platz 2 ist Deutschland mit 16,786 Punkte. Und dahinter ist England mit 16,750 Punkte. Also bedeutet, 0,036 Punkte ist gerade der Abstand zwischen England und Deutschland im Rennen um den zweiten Champions-League-Platz. Das ist nothing. Denn jeder Sieg, den du bekommst, der wird angerechnet. Jeder Einzug in die nächste K.O.-Runde, in dem Fall wäre es dann Halbfinale, Champions League, Europa League, Conference League, gibt auch einen Punkt. Und das alles wird dann geteilt, um es noch komplizierter zu machen, durch die Anzahl der Clubs, die gestartet sind. So, das heißt, es ist fucking irre und überhaupt gar nicht zu durchschauen. Deswegen guck bei Charlotte Naha, der aktualisiert es jedes Mal. Und aktuell ist es dank des Siegs unter anderem von Atalanta Bergamo, so muss man mittlerweile denken, gegen Liverpool, dieser 3-0-Sieg, der war ganz wichtig. Deswegen ist Deutschland wieder auf Platz 2, weil der war zwischenzeitlich auch mal weg, dieser Platz.
Aber bitter zum Beispiel, dass Bayern noch den Ausgleich kassiert hat gegen Arsenal, wäre natürlich auch wieder gut gewesen.
Stimmt. Also jeder Sieg oder jeder Punkt oder jeder Sieg einer deutschen gegen eine englische Mannschaft ist doppelt viel wert.
Deswegen, und gut, dass Leverkusen gegen West Ham gewonnen hat.
In the typical Leverkusen way of winning. Also in Minute 95 und 108, glaube ich, haben sie die beiden Tore gemacht. Genau. Deswegen, das wird noch ein ganz enges Rennen. Und auch das wird so sein, dass du als, solltest du Achter werden, dann wird es super weird, weil dann musst du wirklich die Finals der Conference League, Euro League und Champions League abwarten und gucken, was Charlotte Naha schreibt irgendwann. Und dann weißt du vielleicht, ob du in der Conference League startest, wenn du Achter bist, das FC Augsburg.
Spätestens jetzt hat der Robby abgeschaltet hier, der ist, glaube ich,
genau,
bin schon nur da.
Ja, genau. Also wenn ihr es bis zu diesem Zeitpunkt des Podcasts geschafft habt, dann Respekt, stark. Da könnt ihr jetzt auch Freitagnachmittag in Mittelhochdeutsch an der Uni Augsburg gehen. Das war, aber wobei, das ist noch spannender als Mittelhochdeutsch. Ich glaube mir, ich habe beides gemacht und Mittelhochdeutsch waren jetzt nicht so voll.
Ja, aber das ist doch schön. Ja. Wir haben auch dann nach der Saison immer noch was, über das wir reden können, auf jeden Fall.
Definitiv.
Jetzt Jetzt sagen wir doch mal, was der Song des Spiels ist.
Können wir aufvollziehen, klar. Die Band Snap hat uns viele tolle Lieder geschenkt, unter anderem welche? Wer weiß es alles? Zwei möchte ich hören, bitte.
Da war ich nicht da.
Ja, unter anderem Rhythm is a Dancer.
Aha.
Ja. Ja. Rhythm is a Dancer, ja, okay. Ist von Snap, ist aber nicht das Lied des Tages. Und Agathe Power, also Agathe Power, das Agathe Power Lied, ist auch von Snap. Aber ich habe jetzt von Snap Believe the Hype. Also glaub an den ja, Hype ist, glaube ich, nicht direkt übersetzbar. Aber glaub an den Hype, denn der Hype hat uns dahin gebracht. Der Hype wird uns weitertragen nach Ankara Bakchü und FK Reykjavik und zu alle anderen tollen Exotenländer. Das meine ich ernsthaft. Ich glaube, das ist ganz nett, wenn man da mal vielleicht irgendwo in Kasachstan spielt oder sowas. Warum denn eigentlich nicht? Und Believe the Hype hat uns gezeigt, dass auch dieses Spiel gegen Union eigentlich ein ganz klassisches 0-0-Spiel. Wenn du deine Hausaufgaben gerade machst, dann spielt irgendwann ein Diogo Leite, leider für ihn, gut für uns, die wir hoffen, dass es international geht, diesen Ball so hin, wie er ihn hingespielt hat. Believe the Hype von Snap, von der Singer-Songwriter-Formation aus den 90ern, die sich in Eurodance breit gemacht haben. Das haben wir jetzt vorgezogen. Jetzt gucken wir noch kurz, wir haben es angesprochen, Verletzungen. Großes Thema beim FC Augsburg. Jensen, neu dazugekommen, sehr überraschend. Jakic und Babu Jago. Was kann man erstmal zu Jensen sagen? Das hörte sich ja recht dramatisch an, eine Not-OP stand an.
Ich glaube, das war ziemlich dramatisch. Ich weiß nicht, ob es eine Not-OP war, aber da hat sich eine Prellung, hat sich ein Blutgerinnsel gebildet in der Wade, das man nicht mehr auflösen konnte oder nicht mehr herausziehen konnte. Und dann hat man sich sehr kurzfristig entschlossen, das operativ zu entfernen. Das war am Donnerstagnachmittag, so wie das der Marinko Jurendic, Sportdirektor der Mixzone, am Freitag erzählt hat. Und ich glaube, also dramatisch ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich glaube, das war schon relativ zügig eine Entscheidung notwendig. Und man hat sich zu der sicheren Variante entschlossen, einfach das operativ zu entfernen. Und so leid es mir für den Fredrik Jensen tut, der ja wirklich unter dem Jastorobor aufgeblüht ist. Die Saison ist, glaube ich, für ihn gelaufen.
Mhm. Bitter, weil hatte den Stammplatz inne unter Jastorob seit Amtsantritt und viele gute Aktionen gehabt. Einer von mehreren Spielern, die jetzt das Saisonende auf der Couch erleben werden.
Ja. Bei Kevin Mbabu hat Adduktorenverletzung da, oder Reizung oder was auch immer. Da hat er gesagt, da muss man halt vorsichtig sein, weil es relativ nah, glaube ich, an der Sehne ist. Kann passieren. Iago.
Und ganz kurz noch zum Babu. Das ist eines dieser Dinge, glaube ich, da musst du einfach warten, bis es besser wird. Es kann länger dauern, kann schnell vorbei sein, aber du kannst jetzt nicht, operativ sowieso nicht, aber du kannst jetzt nur sehr indirekt darauf einwirken, glaube ich. Gell?
Davon ist auszugehen. Aber ich schätze sowieso, dass man irgendwie jetzt schon, vielleicht hat man das im Hinterkopf gehabt, Union, vielleicht dann nicht auf wirklich alles versuchen, um die Spieler noch irgendwie auf den Platz zu schicken, sondern jetzt dieses Spiel in Frankfurt, das hat schon echt eine Bedeutung. Also da kann sich jetzt vieles wirklich nochmal in eine ganz, ganz interessante Richtung drehen. Und ich kann mir vorstellen, dass schon Babu und Jakic, Jakic vor allem, dass die jetzt schon für das Spiel am Freitag in Frankfurt fit werden könnten. Bei Iago weiß ich nicht, der hat natürlich auch immer irgendwie mal mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ist jetzt auch nicht der Spieler, der das sofort immer alles wieder wegsteckt. Er hört sich für mich jetzt auch nicht so wild an, so eine Prellung, aber gut, man hat es bei Jensen gesehen, was aus so einer Prellung werden kann im schlimmsten Fall. Also, aber ich rechne wirklich für das Spiel am Freitag schon mit Mbabu und Jakic.
Ja, darum wird es gehen, dass du jetzt diese Lücken gut auffängst. Vor allem halt die Außenverteidiger, da hast du eigentlich auch relativ wenig Alternativen. Also es musst eigentlich schon hoffen, dass bei Pedersen nichts mehr passiert, weil Linksverteidiger, das schaut jetzt auch schon ganz schön dünne aus, ne? Wenn du siehst, also du hättest defensiv noch Pfeiffer, der hat, glaube ich, auch einen linken Fuß, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Aber ist es, glaube ich, auch nicht zwingend seine Position. Da müsste man schon jemanden sehr zweckentfremden, wenn jetzt Pedersen auch noch ausfallen sollte, was natürlich nicht zu hoffen ist. Ja, dann gibt es aber einen ganz großen Vorteil auch noch, unabhängig davon, ob das jetzt was wird mit Euroleague, Conference League oder was auch immer. Du kannst im Gegensatz zu früheren Jahren schon mal ganz anders an Spieler herantreten, nämlich indem du sagst, wir spielen sicher nächstes Jahr Bundesliga und nicht nur das, sondern vielleicht sogar international. Das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Vorteil, den du hast, gerade in den Regionen, in denen der FC Augsburg normalerweise fischt. Denn da wird es angesichts des Etats natürlich eher so drauf rauslaufen, dass man in Konkurrenz tritt mit Vereinen, die jetzt weiter unten angesiedelt sind, aktuell weiter unten angesiedelt sind und die das eben noch nicht wissen. Ja, und dementsprechend ganz, ganz großer Vorteil, oder?
Absolut. Wobei ich sag mal, es ist schon auch so, dass dieses Jahr mit der EM wird sich das alles wieder ein bisschen hinauszögern mit den Transfers. Da werden die großen Clubs erstmal ein bisschen abwarten, ob es da noch irgendwelche Top-Spieler gibt, die man noch sich in den Kader holen kann. Aber klar, es ist eine ganz andere Situation aus Sicht des FCA, dass man mal nicht zittern muss. Also das merkt man auch in den Gesprächen mit den Spielern, dass die alle einfach froh sind, dass sie mal eine ruhige Saison haben, dass du mal am Ende der Saison was gewinnen kannst, dass du nicht den Druck hast, immer gewinnen zu müssen oder etwas verlieren kannst, sondern dass du wirklich einfach mal befreit aufspielen kannst. Das merkt man denen an und das ist natürlich auch jetzt für Jurendic, wie du sagst, eine sehr gute Situation. Du kannst wirklich frühzeitig planen, du kannst dir überlegen, welche Spieler, wo habe ich Bedarf? Torwartposition ist ja auch so ein großes Thema. Also da weiß man ja auch noch nicht so genau, was mit Kubek passiert, wobei die Tendenz natürlich schon die ist, dass man sich von ihm trennt oder den Vertrag nicht verlängert. Da hat man jetzt auch den Torwarttrainer ja den Vertrag auslaufen lassen. Also da wird sich auch einiges tun. Ist die Frage, wen hole ich? Hole ich eine potenzielle Nummer 1, die Damen angreift, oder hole ich einen klassischen Ersatztorhüter und stärke Damen dadurch den Rücken? Also in diesem Sommer ist wirklich ganz viel Interessantes in dieser Kaderplanung beim FC Augsburg.
Ja, und noch dazu kommt, das ist vielleicht so ein zusätzlicher Aspekt, dass man sich ein bisschen mit wohligen Gruseln das Treiben anschauen kann, was unten in der unteren Tabellenregion ist, wenn ich da zum Beispiel an VfL Bochum denke. Also das wäre, sagen wir, von unserer Sicht aus wäre das ja gut, weil es viel zu schreiben gibt, aber da lässt du den Trainer. Und dann gibt es einen derartigen Eiertanz um die Nachfolge. Und dann meldet sich wirklich Peter Stöger und sagt, ja, die haben mich angefragt, aber ich habe keinen Bock gehabt, Leute, weil ich hätte mich vielleicht ins Gespräch bringen können, aber nö, eigentlich nicht. Und man denkt so, Wahnsinn, also du wirst so schnell aber auch nichts mehr kriegen. Weil eigentlich ist das ja schon so, dass man dann einfach aus gutem Grund schweigt, wenn man sich dazu entschlossen hat, das nicht zu tun und nicht den Verein noch zu brüskieren, der ihn angefragt hat. Also da ist sehr viel Nervosität jetzt da, auch bei Wolfsburg, die da jetzt noch reingerutscht sind, bei anderen Vereinen, die das so gar nicht auf den Zettel gehabt haben, ja, dass die jetzt noch reinrutschen könnten. Also wenn man sich das anschaut, Union ist ja auch wieder, da ist die Nervosität sehr groß, hat man mit Bjelicas Aussagen vernommen am Freitagabend. Mainz, die reiten auf einer Welle, das scheint ganz gut zu sein. Aber auf anderen Bereichen, da geht das ganz große Zittern los. Und zwar bei Vereinen, die es eigentlich schon gedacht hätten, sie könnten planen. Ja, aber du hast das auch angesprochen, die Personalplanung. Also ja, wenn wir jetzt bei Kubek bleiben, also da wirst du dir erstmal, das ist auch ein Vorteil, sehr viel Gehalt sparen, weil muss man ja auch immer noch sagen, der ist vor 5 Jahren gekommen mit einer Ausgangsposition, die fast 180 Grad entfernt ist von der Position, die er heute hat, ist als Top-Transfer für relativ viel Geld gekommen, hat auch dementsprechend dem Vernehmen nach einen guten Vertrag erhalten. Das ist Gehalt, das du dir sparst. Also das ist einer der Top-Verdiener des FC Augsburg, der künftig, zumindest selbst wenn er bleiben sollte, nicht mehr mit diesem Gehalt auf der Liste steht. Und zugleich kann so ein anderer Spieler herantreten. Es gibt ja Gerüchte über zum Beispiel Stöger von Bochum, den ich auch als richtig guten Kicker fände, der ein spielerisches Element reinbringt und ablösefrei ist. Allein deswegen musst du es eigentlich schon versuchen. Martin Dardai wird immer wieder gehandelt. Ja, und dann noch ein Haufen Spieler, die jetzt wahrscheinlich nur unterhalb des Radars fliegen. Aber das ist, ja, das ist eine Position, um die man andere Vereine beneidet hat und in der man jetzt ist. Also jetzt geht es darum, das Gute aus dieser Startposition zu machen, denn es wird sehr viel zu tun sein, das ist auch klar. Mbabu wird sicher nicht bleiben oder sehr wahrscheinlich nicht bleiben. Iago ist ja schon weg, das haben wir alles schon immer wieder besprochen. Bei Demirovic hat jetzt Krösche aus Frankfurt nochmal anklingen lassen, dass es wirklich ein sehr interessanter Spieler sei. Auch interessant, ein wirklich sehr interessanter Spieler.
Sehr interessant, ja.
Sehr interessanter Spieler, ja, deswegen, mal gucken, was mit Frankfurt und Demirovic passiert. Aber das ist erstmal eine sehr gute Ausgangsposition. Und auch stark wie jetzt, ich war ja lange Zeit ein Kritiker von Philipp Tietz, muss auch sagen, der hat mittlerweile einen Wert für die Mannschaft, wo ich schon anerkennen muss, rechtfertigt seine Aufstellung. Als Typ vor allem, glaube ich, auch, aber auch, nein, als Torschütze, klar, das Tor war jetzt nicht das Allerschwierigste, was er am Freitag geschossen hat. Aber auch so innerhalb der Truppe ist es, glaube ich, ein sehr stabiler Typ, der auch sehr wichtig ist. Von daher, ja, hat Jes Torup da, glaube ich, sehr viele Argumente auf seiner Seite, Philipp Tietz spielen zu lassen.
Ja, ja, ist so. Also muss man ganz klar sagen, ich finde auch, es war auch kein gutes Spiel von ihm, so richtig gut am Freitag. Aber als Typ ist er wirklich ungemein wichtig. Er war ja auch so der Party-Mensch nach dem Spiel, hatte einen lustigen Hut auf. Also der lebt es richtig momentan. Also der war in der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga und jetzt ist er in der ersten Liga und schießt hier ein Tor nach dem anderen und ist in einer Mannschaft, die um Europa spielt. Also für den muss es eh alles ein Traum sein und so wirkt er auch die ganze Zeit und das tut der Mannschaft wirklich richtig gut und ich finde, das ist wirklich zu sehen, das krasse Gegenteil ist einfach Dion Bellio, von der Körpersprache, den merkt man an, der ist einfach unzufrieden und aber was soll man machen? Tietz spielt, der ist als Typ wichtig und auch wenn Bellio der bessere Fußballer ist, du brauchst auch solche Typen wie Tietz.
Ja, und Bellio, das ist für den, glaube ich, zum Beispiel richtig hart. Jetzt sind nahezu alle verletzt und er war der einzige Profi-Feldspieler, der noch fit war, so kann man es formulieren, der gar nicht zum Einsatz kam. Also auf der Bank saßen zum Schluss noch Kubek, die beiden von mir angesprochenen Leihspieler vom FCA 2, Deger und Hausmann, und eben Dion Bellio, der, glaube ich, auch mit völlig anderen Voraussetzungen und Vorstellungen gekommen ist, als, ich glaube, vor anderthalb Jahren war es, ne, aus Kroatien verpflichtet worden ist. Das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt.
Ja, und dann kommt Sven Michel rein gegen seinen Ex-Club, muss man auch sagen. Bisher hat er immer Bellio dann den Vorzug erhalten in den letzten Spielen als Einwechselspieler. Er kommt rein und der hat halt auch ein anderes Auftreten. Und dann, klar, hat er auch dieses 2:0 erzielt, wo er erst ein bisschen Sorge hatte, dass er im Abseits steht. Aber das spricht jetzt auch nicht unbedingt für Bellio. Man muss es wirklich sagen. Es ist echt keine schöne Situation momentan für ihn.
Aber wichtig auch für Michel, der für den es, glaube ich, eine unglaubliche Befreiung war. Ne? Also das war das erste Tor seit, wer weiß
Gladbach.
Genau,
seit dem ersten Spieltag. 4-4.
Genau, mit Tor und Vorlage Michel, glaube ich. Gell?
Ja.
Da gingen noch 2 von 4 Scorerpunkte aufs Konto von Michel. Danach kamen 28 Spieltage, kein weiterer dazu. Ja.
Also, ja, da hat sich ja die Ausgangslage bei ihm schon ein bisschen verändert. Man hat ihn erholt, einen jungen Trainer, Enrico Maaßen, eine ganze junge Mannschaft, die man da aufgestellt hat, so als Routinier. Und unter Jes Torup hat sich das schon ein bisschen verändert. Ja. Man hat einen so erfahrenen Trainer, man hat auch in der Winterpause ein bisschen nachjustiert. So Jakic ist ja auch ein erfahrener Spieler, der auf dem Platz steht. Und ja, bei seinen Minuteneinsätzen und den hat er genützt am Freitagabend, ja.
Ja, auch eine gute Szene nach Spielende, als weiß gar nicht, wo war das auf, ich weiß gar nicht, ob es auf dem FCA Insta-Account war oder auf The Zone oder auf beiden, wo dann, ich glaube aber auf dem FCA Insta-Account, wo dann Demirovic auch nochmal das Trikot von ihm glatt sieht und sagt, guck mal, und Torup geht zu ihm hin und beglückwünscht ihn auch nochmal. Und ja, das ist für ihn, glaube ich, schon sehr wertvoll in einer Saison, die für ihn lange Zeit eine sehr gebrauchte Charakter hatte. Ich erinnere nur an den verschossenen Elfmeter, den er mal hatte. Ja, das könnte auch noch wichtig sein, dass der im Saisonfinale nochmal so einen Aufwind erfährt. Ja. Also ich fasse jetzt mal zusammen, es läuft alles sehr gut. Selbst wenn es nicht gut läuft, läuft es gut. Das ist sehr spannend und gespannt auch bin ich bei Frankfurt, wo es gerade irgendwie, die holen sie ja gerade zur richtigen Zeit, könnte man fast sagen, ein Formtief. Also nicht nur wegen des 0-3 in Stuttgart, sondern auch wegen des Auftreten. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das so harmonisch oder so stabil ist, was da in Frankfurt passiert gerade.
Da sind wir auch wieder in der Situation, was ich vorher schon erwähnt habe. Da ist es auch wieder so, in dem Spiel kann der FCA viel gewinnen und Frankfurt kann wirklich viel verlieren. Also das, wenn die dieses Spiel auch noch verlieren sollten, gegen Augsburg zu Hause, also dann wird es wirklich schwierig für sie und dann wird das Frankfurter Umfeld noch lauter, als es eh schon ist. Also deswegen, eigentlich sind die Voraussetzungen, um die Frankfurter zu ärgern, sehr, sehr gut für die Augsburger.
Mhm. Es ist ein 6-Punkte-Spiel um Platz 6. So.
Aber es wird nur 3 geben. Ich glaube, es wird nur 3 geben.
Ja, genau. Aber die sind so wichtig, das sind fast schon 9. Ja. Okay. Gut, ich glaube, dann haben wir es aber für heute, oder?
Ja, nach deinem Vortrag, ich glaube, wenn sie
ja, es ist eh keiner mehr da. Ist,
ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hört uns ja eh schon keiner mehr. Kann sein, dass keiner mehr zuhört.
Seit 20 Minuten hört keiner mehr zu.
Ja.
Aber
ich bin noch da.
Genau. Genau, dafür wissen die zwei, also ihr beiden, die zugehört haben, fast alles über die Einjahreswertung der UEFA. In diesem Sinne, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, es sind mehr als zwei, die jetzt noch dabei sind. Vielleicht macht ihr das auf mehrere Tage. Vielleicht hätte ich das im Vorfeld schicken können. Holt euch da, oder lasst den Mittelteil aus, ich weiß es nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Empfehlen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Weitersagen. Tut es weiterhin. Abonniert gerne auch weiterhin, wie gesagt, den AZ-WhatsApp-Kanal. FCA Kompakt heißt der, kostet nichts. Und informiert euch aktuell wie sonst nichts anderes über das Geschehen des FC Augsburg. Und ansonsten sage ich vielen Dank an Johannes Graf.
Bitteschön.
Und Robert Götz.
Gerne.
Mein Name bleibt Florian Eisele und wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank. Ciao.
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 Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.